Nachhaltigkeit. Der Podcast von Manuel Stöbel, dem guten Ton für Mensch und Unternehmen. Führung, Stimme, Persönlichkeit.
Stöbels Podcast. Nachhaltigkeit für Stimme, Führung und Persönlichkeit. Herzlich willkommen zur allerersten Folge. Mit der schönen Betitelung die tote Linie überschreiten. Was ist die tote Linie? Die tote Linie ist etwas, was im Prinzip sehr, sehr oft vor uns liegt. Die tote Linie ist das, was wir gelernt haben und nicht überschreiten mögen. Die tote Linie ist etwas Abgestorbenes. Die tote Linie lebt nicht mehr. Aber überhaupt hat die tote Linie, überhaupt diese Linie, diese Grenze, die wir nie überschreiten wollten, eigentlich nur in unserem Kopf existiert. Die tote Linie ist das, was wir gelernt haben und eigentlich nie wollten. Diese Linie, die uns vorgegaukelt wurde, indem wir es von außen gelernt haben und im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, vielleicht auch der Jahrzehnte, übernommen haben. Wir hielten die tote Linie für eine rote Linie. Die rote Linie von Regeln, Gesetzen, Gesetzmäßigkeiten und Anweisungen, die wir nie übertreten durften. Die Grenze, die uns gesetzt wurde, die wir übernommen haben und die zu unserer wurde. Eine Grenze, die wir mit Sicherheit nie wirklich wollten, weil die Grenze, diese Grenze, eine rote Linie darstellte, die wahrscheinlich die Brücke zu unseren Lebensträumen gewesen wäre, wenn wir sie früh genug überschritten hätten. Die tote Linie, die rote Linie, dieses Etwas, was auf dem Boden vor uns liegt und gleichzeitig wie ein meterhoher Zaun wirkt, hält an, hält nach, hält sich in unseren Köpfen als Begrenzung, hält sich aber auch in unseren Herzen und hält uns fern von dem, was wirklich unsers ist, von dem, was wir wirklich wollen. Was wir wirklich wollen in unserem Beruf, in unserem Leben, in unserem ganzen Lebenssetting sozusagen. Nämlich das, was uns angestammt ist. Ja, was ist uns angestammt? Angestammt wurde uns eigentlich diese rote Linie, die wir nie überschritten haben. Angestammt ist uns aber etwas anderes. Denken wir zumindest, oder? Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie manchmal so gedacht haben, bei Dingen in Ihrem Leben, bei Wiederholungen in Ihrem Leben, Mensch, das ist doch eigentlich gar nicht meins. Mensch, das muss doch irgendwie anders gehen. Mensch, das muss doch besser gehen. Das muss sich doch mehr mit mir in Verbindung anfühlen. Und tatsächlich ist es nicht so, dass wir diese Grenze, die uns gesetzt wurde, nicht überschritten haben, weil wir sie nicht mal gesehen haben, weil wir sie nur irgendwie vage, unbewusst, implizit in uns gespürt haben. Ja, vielleicht nicht einmal das. Vielleicht nicht einmal das, dass wir sie gespürt haben. Wir haben es einfach nicht im Bewusstsein gehabt. Es ist vielleicht noch zu einem ganzen Stück im Unbewussten, in unseren irgendwie gearteten Gesetzmäßigkeiten, Glaubenssätzen oder Ähnlichem verankert, dass wir irgendetwas nicht erreichen dürfen. Und genau das ist das Problem, dass wir es nicht wissen. Genau das ist das Problem, dass wir es gar nicht mitkriegen, dass wir es vielleicht nicht einmal ahnen, sondern in einem, sagen wir, Saft kochen, der vielleicht unser eigener Saft ist, aber der mit den Jahren verfault ist, der mit den Jahren sich nicht mehr gut anfühlt, sondern wir dachten, dieser Sumpf, diese stinkende Masse würde die Suppe sein, in die wir reingehören. Dabei war es nur die Suppe, in die wir hineingeschmissen wurden, als Kind, als Jugendliche, vielleicht auch später, die aber gar nicht der Saft war, der in uns fließt. Der Saft, der in uns fließt und der uns ausmacht, der uns charakterisiert und der wirklich unser Lebenssaft ist, mit dem wir wirklich glücklich sind. Was ist dieser Lebenssaft? Unser Blut? Unsere Herkunft? Unsere Familie, die Umstände, in denen wir groß geworden sind, die Umstände, mit denen wir unseren Beruf gelernt haben, oder ist es etwas anderes? Ist es eine ungeschickte Zusammensetzung, eine besonders blöde Aneinanderreihung von ungünstigen Umständen, in die wir hineingetappt sind? Tja, wer weiß das schon? Nämlich in eine gewisse Grenze können wir nicht mehr hineinblicken. Eine gewisse Grenze ist vergangen und wir können sie nur noch erahnen. Selbst wenn wir uns mit hypnotischen Gesetzmäßigkeiten befassen, gibt es immer wieder Grenzen, an die wir stoßen und die sich unserer Kontrolle, das heißt auch unserem Bewusstsein und unserem bewussten Handeln, entziehen. Und diese Gesetzmäßigkeiten sind, ich hoffe, waren die Meilensteine, die uns immer wieder bis an diese Grenze geführt haben. Diese Grenze, diese rote Linie, die wir nie überschreiten wollten, ja vielleicht schon wollten, aber es uns nicht bewusst war, dass wir es können. Können wir es? Ja, auf jeden Fall. Wir können sie überschreiten. Wir können ab einem gewissen Bewusstseinsstand diese Linie überschreiten. Wenn wir die entsprechenden Gesetzmäßigkeiten kennen, die dahinter stehen. Sicherlich nicht alle, aber diese Gesetzmäßigkeiten, die uns zumindest im groben Umriss dahin geführt haben. Eins möchte ich nicht machen, ich möchte nicht bei unseren Genen anfangen. Das ist vielleicht etwas zu wenig griffig, obwohl wir wissen, dass wir zu einem Großteil von unseren familiären Genen, den Genen unserer Ahnen, geprägt sind. Unsere Erziehung, wie wurden wir erzogen? Humoristisch könnte man sagen, ja, sie schlugen uns schon als Kind, bis wir schrien. Das war noch eine gute Absicht. Aber unsere Erziehung fand doch sicherlich insgesamt in einer guten Absicht unserer Eltern statt. Oder ist es anders gewesen? Haben unsere Eltern keine gute Absicht bewiesen, uns zu fördern in ihrem Sinne? Halt! In ihrem Sinne? Nicht in unserem Sinne? Kannten sie uns nicht? Wollten sie nicht das Beste für uns? Doch, natürlich wollten sie das Beste für uns. Logischerweise. Ich habe selten in meinen Beratungen, meinen Besprechungen mit Menschen, und es waren viele im Laufe der letzten Jahre, hunderte, vielleicht tausende Stunden, ich habe nie einen Elternteil erlebt, der es nicht gut mit seinen Kindern gemeint hat. Oder sagen wir, einen Elternteil erlebt, der es wirklich und bewusst zugegeben hat, dass er es nicht so gut gemeint hat. Das Bewusstsein unserer Eltern, aber auch das Bewusstsein der anderen Menschen, die uns erzogen haben, Lehrer, Erzieher, vielleicht Pastoren, vielleicht Eltern von Freunden und Bekannten, sie meinten es sicherlich alle gut mit uns und natürlich müssen wir sagen, dass nicht alles gut gewesen ist, was uns begegnet ist. Mit Sicherheit nicht, ansonsten Würden wir diese Diskussion und uns diese Gedanken um eine rote, tote Linie nicht führen. Aber auch wenn nicht alles gut war, auch wenn nicht alles in unserem Sinne gut war, was uns vorgeschlagen, was uns vorgelebt wurde, war es doch gut gemeint von diesen Menschen. Ja, und da liegt ein sehr, sehr großes, ein prekäres Problem, dass wir es damit zu tun haben, dass es eben konstruktiv gemeint gewesen ist. Dass es aber nicht konstruktiv für uns in unserem Sinne war. Nämlich weil unsere Interessen, weil unsere Wünsche, weil das, was irgendwie in uns steckte und immer noch steckt, wenn wir es bis heute nicht leben, weil es irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht erkannt wurde. Warum wurde es nicht erkannt? Sie konnten es doch mit Sicherheit sehen. Das waren doch früher Erwachsene, oder waren es keine Erwachsenen, die uns umgeben haben? Doch vom Alter her ja, wie wir heute erwachsen sind, aber eben auch unseren persönlichen Horizont haben. Und dieser Horizont ist geprägt, ist begrenzt von Grenzen, ansonsten wären wir nicht begrenzt, begrenzt von roten Linien, begrenzt von anderen Dingen, von Glaubenssätzen, von Bildern, von religiösen Bildern, gesellschaftlichen Normen, die wir in uns tragen und die wir so nicht ohne weiteres loswerden. Also hatten die anderen nicht recht, oder hatten sie recht? War es gut gemeint, war es nicht gut gemeint? Wir haben es nicht gut erlebt, es ist nicht gut angekommen. Die Botschaft, die uns gesendet wurde, mach dies, mach das, sei jenes, war in unserem Sinne nicht konstruktiv. Punkt. Vielleicht nicht nur nicht konstruktiv, sondern destruktiv für unsere Lebenswünsche, für das, was wir eigentlich gebraucht haben. Aber können wir es übel nehmen? Ja, natürlich, wir können und wir dürfen es übel nehmen. Manchmal müssen wir es sogar, dieses Übel nehmen. Manchmal müssen wir böse, manchmal müssen wir garstig sein, wegen denen, die uns nicht das ermöglicht haben, was uns eigentlich hätte ermöglicht werden sollen. Nämlich der Schritt über die rote Linie, die in deren Köpfen und Herzen existiert hat und immer noch existiert, in den Menschen, die uns erzogen haben. Aber nicht nur das, auch in den Köpfen von unseren Ausbildern, von unseren Professoren, die uns gesagt haben, dein Berufsbild, deine Branche ist so aufgebaut, du musst das beachten, du musst jenes beachten. Es ist das wichtig, dass du dich so oder so verhältst im beruflichen Kontext, im beruflichen System. Und natürlich wurden wir von unseren Ausbildern so geprägt, von der Branche so geprägt, in die wir gegangen sind und auch von den Gesetzmäßigkeiten irgendwo festgehalten, die dort herrschten. Ja, wie soll es denn anders sein? Vielleicht gerade, wenn wir schon als Kind, als Jugendliche nicht weiter die Möglichkeit bekommen haben, über einen Tellerrand mit einer roten Linie hinauszublicken. Dann gucken wir heute relativ doof aus der Wäsche über unseren Tellerrand. Oder vielleicht auch ist dieser Tellerrand mit einer roten Linie auch unser Lebens- und Arbeitshorizont geworden. Vielleicht kommen wir darum nicht weiter. Vielleicht sind es gerade diese Gesetzmäßigkeiten, die wir erkennen müssen. Diese Gesetzmäßigkeiten, die in unseren Köpfen existieren? Ja, sicherlich existieren sie in unseren Köpfen. Ansonsten würden wir ja, wenn wir die Einsicht hätten, darüber hinausgehen, und das sehr, sehr leicht. Aber nicht nur in unseren Köpfen existieren sie, sondern wir gehen weiter mit Taten, mit Tun, mit Aktion in das reale Tun hinein. Aber wollen wir das wirklich? Häufig sagt so eine Stimme in uns, häufig sagt so ein Gespür irgendwo ganz vage in uns, Mensch, das kann's nicht sein. Mensch, nee, das muss doch irgendwie anders gehen, Mensch, nee. So geht das nicht, das bin nicht ich. Aber wenn Sie das spüren, dann seien Sie froh. Danken Sie Gott und der Welt und sonst wem, dass Sie es spüren, wenn es nur vage ist. Wenn dieses kleine, dieses klitzekleine Fragezeichen in Ihnen auftaucht, nee, das kann's nicht sein. Nee, das muss anders sein. Nee, das gehört nicht zu mir. Und je früher das der Fall ist, umso besser. Kennen Sie den Film Sinuhe, der Ägypter? Ein alter Arzt wird am Schluss gezeigt, der eine Schriftrolle im alten Ägypten schreibt und seine Lebensereignisse niederschreibt. Und Sinuhe, der Ägypter, hatte schon früher ein Wort auf den Lippen, was immer wieder hieß, warum? Und dieser Mensch, dieser Protagonist im Film, der wird zum Priester ausgebildet und guckt zum Himmel hoch, immer wieder, Szene für Szene, und fragt, warum? Warum ist das so? Warum glauben wir das? Warum sieht der Gott so aus? Warum sieht die Welt so aus? Warum ist es so, wie es ist? Ja, warum ist es so, wie es ist? Die Erziehung, die Gesellschaft, die Normen, die Glaubenssätze in uns, unseren Eltern, auch der Gesellschaft, der Branche, der Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir heute arbeiten. Diese Systeme sind sehr, sehr gut gewachsen. Natürlich sind sie gut gewachsen und diese Systeme, diese Glaubenssätze sind auch erlaubt. Vielleicht sind sie hier und da auch wichtig, weil sie das geprägt haben, was uns umgibt, und gucken wir uns um. So schlecht ist es nicht. Wir haben Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten wurden häufig durch Menschen geprägt, die eben dieses Warum für sich geklärt haben. Warum ist es so? Warum glauben wir dies? Warum glauben wir jenes? Aber halt, lassen Sie uns einen kleinen Wechsel machen und das Wort wechseln. Das Wort Warum wechseln in Wozu. Warum ist vergangenheitsorientiert. Wozu ist zukunftsorientiert. Nämlich, wir sollten uns die Frage stellen, wozu mache ich das in meinem Leben so, wie ich's tue? Wozu dient das, was ich mache? Wozu dient mein Beruf? Wozu dient die Art und Weise, wie ich meinen Beruf mache, wie ich meine Kinder erziehe? Wozu? Warum ist das eine? Wozu ist das andere? Wozu ist das zukunftsorientiertere? Und damit sollen wir uns nun ein bisschen befassen, um dieser roten Linie nicht das Rot abzuerkennen. Dass es diese rote Linie gibt, ist kein Problem. Dass es diese rote Linie gibt, ist okay. Nur für uns, die wir uns fragen, wozu machen wir das eigentlich, ist sie eigentlich schon gestorben und liegt wie eine vertrocknete Lederhaut eines vertrockneten Fisches vor uns. Und wir wissen, irgendwann, es ist keine Grenze mehr, es ist kein meterhoher Zaun, es ist vielleicht ein Hauch von nichts, nämlich eine tote Linie, die wir ohne Probleme überschreiten können. Und so können wir ohne großartige Schwierigkeiten auch unseren Tellerrand überschauen und in andere, neue Welten wie im Raumschiff Enterprise vordringen. Lassen Sie uns die große Frage wozu in drei Unterfragen unterteilen. Unser Leben ist geprägt von Emotionen, von Verständnis und von Taten, von Kopf, von Hand und von Herz. Das Herz spürt, das Herz hat Emotionen, die Hand, sie tut, sie betreibt die Aktion. Sie setzt unsere Gedanken und Gefühle in Sichtbares um, in Spürbares um. Und unser Kopf, ja, der versucht oder möchte auch immer verstehen und die Dinge durchdringen. Und wenn wir uns in drei kleinen Fragen jetzt dieses Wozu aufteilen, dann halten Sie bitte Papier und Bleistift immer mal parat, denn es ist gut möglich, dass diese Fragen Sie in Zukunft begleiten. Aus meiner Sicht sind es für unser Leben und unser Arbeiten die drei allerwichtigsten Fragen, die wir uns stellen können. Fangen wir mit der ersten Frage an, die den Kopf betreffen soll. Kann ich mir es erklären? Das soll die erste Frage sein. Kann ich es mir erklären, was mich in meinem Leben umgibt, meine Umgebung? Kann ich es mir erklären, wozu ich die Dinge mache? Versteht mein Kopf die Zusammenhänge, in denen ich mich bewege? Versteht mein Kopf meine Taten? Versteht mein Kopf meine Kleidung? Versteht mein Kopf meinen Wohnort, alles, was mich umgibt, was mich ausmacht? Kann ich es mir erklären, woher es kommt und wohin das wohl führt? Der Kopf möchte Transparenz, der Kopf möchte Perspektive, der Kopf möchte auch sehr, sehr gerne immer wieder Lösungen haben. Allerdings ist der Kopf auch der lahmste und langsamste. Das Gefühl ist meistens viel schneller. Sie werden es wissen. Von Kaufentscheidungen wissen wir, dass über 90% der kopfmäßig anscheinend gefällten Kaufentscheidungen schon viel, viel früher im Bauch getroffen wurden. Trotzdem spielt der Kopf immer eine Rolle und vielleicht mögen Sie sich fragen, können Sie sich Ihre Lebens- und Arbeitszusammenhänge erklären? Verstehen Sie es? Und wenn Sie sagen, ja, das ist so und so und so, dann möchte ich Sie ganz, ganz herzlich an dieser Stelle einladen, diese Zusammenhänge und diese Umstände wiederholt und wiederholt und wiederholt die nächsten 3 Tage zu reflektieren und zu hinterfragen. Denn der Kopf möchte verstehen lernen. Und ich bitte Sie auch, geben Sie nicht sofort auf, wenn Sie denken, oh, das weiß ich doch schon. Ah ja, das ist so und so und so. Und ich habe ja neulich auch diesen und jenen Freund und Kollegen gefragt und der hat mir eine sehr, sehr plausible Erklärung dafür geliefert. Dann prüfen Sie ganz, ganz flott und ganz, ganz gründlich diese Erklärung, weil es ist ja die Ihres Kollegen oder Freundes und nicht unbedingt Ihre. Adaptieren Sie keine fremden Meinungen, prüfen Sie selbst und schaffen Sie für sich Klarheit, Transparenz und Perspektive. Die zweite Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte, ist für die Hand. Zuerst einmal waren wir beim Kopf, jetzt kommt die Hand. Kann ich mit den Dingen umgehen? Kann ich damit umgehen, was mein Leben ausmacht, wo die Probleme sind, wo die täglichen Umstände sind? Habe ich die praktischen Ressourcen, aber habe ich auch die inneren Ressourcen, die emotionalen Ressourcen, um mit den Dingen, die mich täglich betreffen, umzugehen? Man muss diese Frage etwas differenziert betrachten, weil sie 2 Komponenten hat. Einmal wirklich die äußere und die innere. Wenn Ihr Computer, wenn Ihr Rechner am Arbeitsplatz nicht geht, dann können Sie mit den Umständen, zumal wenn Sie mit diesen Dingen, diesen technischen Dingen arbeiten müssen, dann können Sie mit diesen Dingen schlecht umgehen. Dann ist die Handhabbarkeit nicht gewährleistet. Genauso heutzutage, wenn die Internetbandbreite nicht ausreicht oder wenn der Strom ausfällt, dann haben wir nicht die Handhabbarkeit, dann haben wir die aktionale äußere Komponente nicht, um mit den Dingen umzugehen. Meine Anregung, fangen Sie damit an. Durchleuchten Sie die äußeren Umstände. Durchleuchten Sie die Struktur Ihres Arbeitsplatzes. Durchleuchten Sie tatsächlich die Lichtverhältnisse. Wie sieht es bei Ihnen am Arbeitsplatz aus? Muss das besser sein? Können Sie es beeinflussen? Ist der aktionale Umgang besser, effizienter und leichter zu gestalten? Das sollte die erste Frage sein. Die zweite Frage geht vielleicht etwas länger und dauert länger und führt uns aber häufig zu weiteren Fragezeichen, die wir in Frage 3 klären. Welche inneren Komponenten, welche inneren Ressourcen brauche ich, um zu den Dingen zu kommen, zu den Fragen, zu den Antworten zu kommen, wie ich mit den Dingen, die mich umgeben, innerlich umgehen kann? Gibt es Möglichkeiten, eventuell anders mich emotional aufzustellen, andere Emotionen wahrzunehmen, innere Gesetzmäßigkeiten festzulegen, zu erspüren, zu implementieren, um ein moderneres Wort zu benutzen, dass ich mit meinen Umständen besser oder noch besser umgehen kann? Das ist die emotionale Hand sozusagen, die uns hilft, im alltäglichen Leben klarzukommen. Kann ich mit den Dingen umgehen, die mich umgeben, zwar äußerlich und innerlich? Die dritte Frage ist die des Herzens. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass diese Frage am gewichtigsten ist. Das heißt, dass sie eigentlich die beiden anderen Fragen aufwiegt. Dennoch sind die beiden ersten Fragen sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr immanent wichtig für unsere Entwicklung. Die dritte Frage für das Herz lautet: Was bedeutet mir mein Leben und mein Arbeiten? Was bedeutet es mir, dass ich diesen Job habe? Was bedeutet es mir, dass ich in diesem Team arbeite, dass ich dieses Projekt haben kann? Was sagt mein Herz dazu? Bestätigt es die Bedeutsamkeit? Bestätigt es das, dass es mir wichtig ist, dass ich genug Motivation entwickle, mich darauf einzulassen? Oder ist es eher so, dass das Herz sagt so, nee, eigentlich ist es nicht so wichtig. Eigentlich ist die Bedeutsamkeit geringer in meinem Leben. Vielleicht ist die Bedeutsamkeit geringer im Leben arbeitsbezogen, vielleicht ist aber auch die Bedeutsamkeit mehr aspektbezogen, wenn sie geringer ist. Ich kann ein gutes Leben haben, ich kann mich in meinem Leben, im Privaten, im Verein, bei den Hobbys, mit mir selbst und Gott und der Welt sehr, sehr wohlfühlen, aber die Arbeit kann ein Faktor sein, bei dem das Herz sagt, so viel bedeutet mir das eigentlich gar nicht. Und vielleicht ist damit auch ein Wechsel verbunden, den man anstrebt, ein Themenwechsel, ein Teamwechsel, vielleicht sogar ein Stellenwechsel, wo man dann sagt hinterher, ja, jetzt habe ich auch hier die richtige Bedeutsamkeit in meinem Leben erlangt. Ihnen wird bewusst sein, dass die guten Gefühle, die wir im Leben haben, eigentlich auch die wichtigsten sind. Es wird häufig in der Literatur genannt und bei meinen Beratungen kommt mir immer wieder das entgegen, ja, wenn ich mich gut fühle, dann ist vieles andere weniger wichtig. Wenn ich eventuell einen Arbeitsplatz habe, wo etwas nicht so gut funktioniert, also die Hand, wo die Handhabbarkeit nicht so gut ist, im Team, in der Teamzusammensetzung, in der Maschinerie, in der Ausstattung, sonst was, vielleicht sogar in der Führungsriege. Aber wenn man genug Komponenten hat, wo man sich wohlfühlt im Leben, kann man es gut kompensieren. Genauso habe ich viele Fälle erlebt, die gesagt haben, boah, ich verstehe das nicht so richtig, wie die Menschen, die Kollegen oder die Führungskräfte um mich herum handeln. Oder ich verstehe das auch nicht so richtig, wie die Branche tickt, aber ich fühle mich grundsätzlich wohl in meiner Haut, in meinem Leben und in meinem Team. Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber dieses Wohlfühlen ist wichtig, dass ich in meinem Job bleibe. Und wenn dieses Gefühl da ist, dann kann ich auch eine ganze Menge sein lassen, so sein, wie es ist, darüber hinwegblicken und mich auf mich und meine Arbeit konzentrieren und meine guten Ergebnisse. Die Mischung von Kopf, Hand und Herz ist mit den drei Fragen verbunden. Kann ich es mir erklären? Kann ich damit umgehen? Und was bedeutet es mir? Und ich möchte Sie herzlich einladen, diese Fragen gründlichst für sich. Gibt es für gründlich einen Superlativ? Es mag sein, auf jeden Fall sehr gründlich für sich zu bearbeiten. Dazu möchte ich Sie einladen, denn die rote Linie existiert nicht nur in unseren Köpfen. Vieles existiert nur in unseren Köpfen. Nein, die rote Linie, an die wir herangeführt worden sind im Lauf unseres Lebens, von Eltern, Freunden, Bekannten, Lehrern und so weiter und so fort, wie wir es besprochen haben, die existiert in unserem Herzen und in unserer Hand. Sie existiert an drei Orten. Und das kann ganz, ganz groß sein, dieser Faktor, dass wir uns nicht weiter entwickeln. Zumindest nicht dahin, wo vielleicht dieses kleine Fragezeichen in uns, dieses kleine Warum uns fragt, wieso ist das so, wie ich lebe, wer ich bin, was ich mache. Und diese drei Fragen, diese drei kleinen Fragen mit dieser ganz, ganz großen Bedeutung führen uns eher dahin zu der großen Frage, wozu? Wozu mache ich das? Wozu lebe ich? Wozu nehme ich dieses und jenes wahr? Und so werden Sie erkennen, dass diese rote Linie eigentlich eine tote Linie ist. Eigentlich eine tote Linie ist die, wie ein gestreutes, mit Sand gestreutes Mandala, eigentlich ganz schnell vom Wind, von der Energie unserer Motivation, von unserem Lebenswillen, unseren Wünschen, die wir erfüllen können, verweht wird und nicht mehr existent ist, und wir uns auf einmal in einer ganz neuen Welt befinden. Und ich wünsche Ihnen dafür viel Freude und viel, viel Erfolg, aber auch ein bisschen Geduld. Das war die erste Folge von Stöbels Podcast Nachhaltigkeit für Führung, Stimme und Persönlichkeit. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören an dieser Stelle. Besuchen Sie mich unter www.stöbel.de. Bleiben Sie mir gewogen und folgen Sie mir weiter bei der nächsten Folge bald. Alles Gute, Ihr Manuel Stöbel.
Nachhaltigkeit. Der Podcast von Manuel Stöbel, dem guten Ton für Mensch und Unternehmen. Führung, Stimme, Persönlichkeit.